Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, seit langem mal wieder. Es war jetzt ganz schön lange Zeit zwischen der letzten Episode und dieser.
Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, irgendwie mehr zu machen, weil uns das auch so irre viel Spaß gemacht hat die letzten Male. Und dann sind irgendwie, ja, die Tatsache, dass wir viel zu tun haben und Urlaub und Gesundheit und ich weiß gar nicht, was alles dazwischen gekommen ist. Aber ja, wir haben es halt doch nicht geschafft. Jetzt haben wir Ende Februar und wir schaffen es gerade noch, so den Februar-Take aufzunehmen hier im Februar.
Ja, von daher ist ja alles im grünen Bereich,
alles oder? Gut, einmal pro Monat, aber wir sind halt nicht, wie gedacht, vielleicht mal in 2 oder 3 Wochen Turnus.
Ja, das stimmt.
Und das ist vielleicht auch momentan nicht ganz so realistisch. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich was vorgenommen. Wir wollen heute gucken, dass wir unter 60 Minuten bleiben oder zumindest die nicht zu sehr überstrapazieren.
Das stimmt. Also ich hatte in einigen Kommentaren gelesen, alles schön, aber ja, 1,5 Stunden sind teilweise schon ein bisschen sehr lang. Deswegen heute so ein kleines Zeitlimit von 60 Minuten und ich glaube, dann wird es auch für alle anderen entspannt und für uns auch.
Ja, schauen wir mal. Was für ein Thema haben wir denn eigentlich als erstes auf unserer kleinen Liste stehen?
Wir hatten ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass gerade im Januar und Februar 2 Messen bei uns in der Umgebung stattfinden. Und zwar die Whisky-Messe auf Schloss Trebsen in der Nähe von Leipzig und das Leipziger Whisky Weekend, das gerade am letzten Wochenende stattfand. Und ich denke, dadurch, dass das noch relativ frisch ist, könnten wir noch damit einfach anfangen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das war am Wochenende, also am vergangenen Wochenende, heute ist Montag, das heißt, es ist tatsächlich noch bei mir sehr frisch. Ich war am Samstag da.
Ich am Freitag.
Am Samstagabend und ich hatte tatsächlich, also ich habe es nicht mehr wirklich geplant hinzugehen, aber ich war im Skiurlaub eine Woche, bin Samstag, hatte ich auch Rückreisetag aus Österreich und bin echt nach, ich weiß nicht, 7 Stunden Autofahrt hier um 16 Uhr angekommen und war dann um 6:30 vor Messe.
Kann man machen.
Ja, ausgepackt und hier noch ein bisschen geholfen und dann weg. Ja.
Wie war's?
Ich fand's sehr angenehm eigentlich. Also mir hat's Spaß gemacht. Am Anfang war es halt irgendwie sehr warm da drin. Das habe ich gar nicht so gedacht. Ich kam, als ich um 6:30 da war, war es noch relativ voll.
Okay.
Und das war ein bisschen, da kam ich auch so ein bisschen ins Schwitzen. Aber ansonsten war das schon nett. Ich habe halt die üblichen Verdächtigen da besucht. Ne, den Stillman Stram, den Mario, den Mike natürlich und Jens von der Altstadtkneipe. Das waren so meine Hauptanlaufpunkte
ja,
zu Beginn. Und habe mich dann aber quer eigentlich über die verschiedenen Aussteller da bewegt und habe mit allen mal geschnackt und mir verschiedene Sachen mal angeguckt und probiert und es war sehr angenehm. Es wurde dann, muss man aber auch sagen, so ab, ja, ich würde mal sagen, 20 Uhr wurde es dann tatsächlich relativ leer.
Okay,
für einen Samstag. Für einen Samstagabend, sehr komisch, ne? Also hat mich auch sehr gewundert. Aber da war es relativ leer und dann war es entspannt, ne? Wenn du da, dann hatten die auch Zeit zu quatschen. Ne?
Ja, also ich war Freitag dort und ich hatte am Freitag auch so ein bisschen Angst, okay, es war schon relativ voll, aber noch alles ganz entspannt und im Rahmen und auch sehr angenehm. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt am Samstag da hingehe, da platzt, glaube ich, die Lokalität aus allen Nähten. Aber es scheint in Ordnung gewesen zu sein und man hat das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich fand es auch super. Ich war auch mit einem Freund dort, der Mitglied vom Leipziger Whisky-Stammtisch ist. Und wir haben es ähnlich gemacht. Also wir haben vorne angefangen bei Mike vom Whisky-Kontor und haben uns dann quasi einmal vor und zurück und wieder vor und zurück gearbeitet und waren dann tatsächlich, ich glaube, von nachmittags kurz nach 4 bis abends, als die Tore geschlossen haben, dort viele interessante Gespräche geführt, viele schöne neue Sachen und auch alte Sachen verkostet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ist auch nicht so eine Riesenmesse, dass man dort irgendwie den Überblick verliert. Ist natürlich eher klein, ich glaube 16 Aussteller oder so waren es. Und dadurch natürlich eher familiär. Und da blieb Zeit zum Schnacken, da blieb Zeit, sich auch mal hinzusetzen und einfach ein bisschen rumzugucken. Fand ich auf jeden Fall sehr angenehm.
Ja, also die Location hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also
warum?
Das ist ja ein länglicher großer Raum eigentlich.
Ja.
Und da waren, wie du sagtest, 16 Stände. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich glaube dir das jetzt mal. Da waren 16 Stände reingequetscht, wo eigentlich nur 12 Platz hatten.
Okay.
So fand ich das. Und es war halt ja ein großer Raum. Ich finde, das ist so ja eine große Halle halt. Das war jetzt nicht so angenehm, fand ich. Und ich, das war einfach nur ein großer Raum. Das hätte auch sonst wo sein können. Das hat jetzt in dem Sinne keinen eigenen Charme gehabt, wie das vielleicht in Trebsen ist oder sowas, sondern es war halt einfach ein großer Raum. Ich fand, deswegen hat mir die Location nicht so gut gefallen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat, das hat mich jetzt an da direkt nicht so gestört, aber am späteren Abend, es gab nichts zu essen.
Also Freitag gab es Essen. Da gab es Bolognese, da gab es Thai Curry, da gab es Currywurst.
Also es gab Samstag irgendwie keinen Essensstand. Und ich hatte ja nicht gegessen. entsprechend hatte ich auch ein bisschen Schlagseite dann am Ende des Abends. War jetzt nicht dramatisch. Aber wenn du das letzte Mal mittags in so ein Reiseautofahrbrötchen reingebissen hast und dann direkt dahin strampelst, war ein hartes Programm. Hat super Spaß gemacht. Ne? Ich sag nur, die Location hat mir nicht so gut gefallen. Das ist, man muss sich das, wie gesagt, vorstellen, als einen großen Raum, in dem normalerweise ein Restaurant drin ist. Das wurde halt ausgeräumt. Also das Mobiliar von diesem Restaurant, da wurden die Stände darin aufgebaut. Ist okay. Ich glaube, die ganzen Aussteller waren auch nicht so angetan von der Location. Mhm. Die haben gesagt, wir machen das Beste draus, aber halt zu eng, zu schlechte Luft etc. etc., was eigentlich nicht so dafür spricht. Aber naja, es waren halt alle gut gelaunt, hatten Spaß, das war, ist ja das Wichtigste und von daher ging es dann auch wieder. Aber wer jetzt mal zum Beispiel in Trebsen war, der ist da vielleicht ein bisschen...
Ja, das kann man nicht vergleichen. Ne? Das
ist dafür halt, ja, ich will nur sagen, ne, das ist halt, es war halt auch sehr klein. Aber dafür eben mitten in der Stadt, in der Innenstadt von Leipzig. Ja. Das muss man auch sagen. Das ist ja ein schöner Traum, dass man da einfach in die nächste Bahn fallen kann und nach Hause fahren kann. Das ist für Leipziger zumindest echt, echt super. Und
ja, und auch für die aus dem Umland ist es halt cool gewesen, dadurch, dass da direkt auch die S-Bahn fuhr.
Genau.
Das heißt auch, selbst wenn man, keine Ahnung, aus Grimma oder so kam, hatte man überhaupt kein Problem.
Ja, ich weiß nicht, ob wusste nicht, dass da eine S-Bahn hinfährt, aber es ist auf jeden Fall so, dass die S-Bahn-Haltestelle tatsächlich irgendwie 5 Fußminuten ist oder sowas.
Ja.
Ne? Dann kommst du da gut weg. Nein, ich fand, da gab auch tolle Abfüllungen.
Mhm.
Ich hab wahnsinnig viele gute Sachen probiert an dem Abend. Habe auch mal ein paar Sachen angetestet, die ich vorher nicht so kannte. Kann man auch drüber streiten, ob die gut waren.
Zum Beispiel?
Aber ich habe mich mal an Pandarin-Whisky rangewagt.
Okay, und?
Unabhängig davon, dass mir derjenige, der das diesen Stand geführt hat, mit Pandarin, das ganz euphorischst verkauft hat und über die patentierte Destillation und sowas geredet hat und Spezialität Madeira-Fässer und
tralala. Das soll sehr gut sein, habe ich gehört.
Ja, ich fand, das war eigentlich, ich hatte das Gefühl, das war Eistee. Es roch wie Eistee, es schmeckte eigentlich wie Eistee mit Alkohol drin irgendwie, keine Ahnung. War ein bisschen flach, man merkt, das ist halt ein junges Zeug.
Okay.
Das hat noch irgendwie, ist keine Altersangaben drauf. Hat mich jetzt nicht so umgehauen.
Okay.
Könnte man trinken, aber würde ich mir jetzt keine Flasche von holen.
Mhm.
Der hatte da 6, 8 verschiedene Abfüllungen. Ich habe jetzt eine probiert. Da ist man jetzt nicht so aussagekräftig, aber da gab es doch andere Kaliber an dem Abend. Aber ich dachte, Mensch, jetzt ist hier ein Pandarin-Stand, jetzt musst du mal probieren, mal 2CL.
Was war dein Favorit an dem Abend?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe ziemlich viele gute Sachen probiert. Ich habe beim Jens habe ich einen 28-jährigen Longmorn im Glas gehabt aus dem Sherryfass. Der war schon ziemlich gut. Das war schon ziemlich tolles Zeug. Ich habe 2 alte Grains probiert.
Mhm.
Hintergrund war, dass mir der Mike gesagt hatte, dass die ein Grain-Tasting veranstalten, weil ich ja im Urlaub war oder gar nicht wusste, ob ich kommen kann, ich ja nicht angemeldet habe, aber als ich dann die Grain-Flaschen gesehen habe, die er am Stand hatte und noch beim Jens, einen vergorenen alten 45 Jahre und bei ihm einen von 1982 einen Blended Grain, habe ich die beide probiert und die waren beide gut. Der Invergordon allerdings mit 45 Jahren nochmal.
Ist das nicht nur noch alte Schrankwand und Holz?
Das ist viel, viel Holz, viel Eiche, viel Schokolade, viel dunkle Töne.
Okay.
Ja, aber muss man mögen. Also ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache in so einem Whiskys in dem Alter. Aber da geht es ja auch nicht drum, sich davon eine Flasche zu kaufen, sondern sowas mal probiert zu haben. Und dafür ist so eine Veranstaltung ja super. Da gönnt man sich mal 2CL. und hat damit Spaß. Ich muss mir jetzt auch nicht sowas für, ich sag jetzt mal, 300, 400 Euro ins Regal stellen und dann leer trinken. Das ist Quatsch. Aber auf einer Messe sowas mal zu probieren, finde ich, ist eigentlich immer eine ganz gute Idee.
Ja, dafür finde ich Messen halt auch echt großartig. Also ich hatte auch Sachen probiert, die ich mir wahrscheinlich auch nicht in den Schrank stellen würde oder auch einfach nicht leisten könnte. Und da kann man einfach mal rumlaufen, probieren, sich inspirieren lassen.
Genau.
Ich hatte einen grandiosen 18-jährigen Mordlach, auch bei Jens am Stand. Der war richtig toll aus dem First Fill Sherry Fass. Jetzt glaube ich überhaupt nicht mehr zu bekommen, erstens. Und zweitens, wenn, dann sehr teuer. Und auch der Ockentoschen, den du auch hattest.
Ja.
23 Jahre.
Bei Mario war das,
ja,
ne?
Oder war das, ja vom Waldhaus am See.
Genau.
Richtig toll.
Aber das war auch ein Eichenbrett, ne?
Ja, total.
Da hat der Mario hat mir gesagt, da war jemand am Stand irgendwie ein Ockentoschen-Fan und der hat angezweifelt, dass das Ockentoschen
genau,
ist.
Genau, ja.
Ne? Weil der wusste, also der kannte das gar nicht, dass die so intensiv würzig sind.
Ja. Ich habe es ja auch erst, also diese intensive Eichenwürze, kurz mit einer leichten Rauchigkeit verwechselt. Das hat so ein bisschen nicht meine Nase, aber meine Geschmacksknospen ein bisschen verwirrt, als ich ihn auf der Zunge hatte. War interessant, super lecker, ganz tolles Zeug. Aber wir waren ja nicht nur in Leipzig, sondern auch in Trebsen. Und du hast da was ganz Interessantes gemacht, nämlich nichts getrunken. Wie war das?
Das ist ja jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich in Trebsen nichts... Ich habe ja noch nie in Trebsen was getrunken. Von daher habe ich da Übung drin. Ich war jetzt das zweite Mal auf der Whisky-Messe in Trebsen. Und das fällt ja immer in den Januar. Und damit in die Zeit, wo ich, oder zumindest ein Teil des Januars, nämlich 3 Wochen, keinen Alkohol trinke und auch sonst ein bestimmtes Ernährungsprogramm so fahre für 3 Wochen. Und das ist dann aber auch nicht unangenehm. Es war jetzt knapp. Ne? Ich war schon am 19. oder 20. Tag meiner Kur.
Okay.
Also war so kurz vor Ende. Aber das war nicht schlimm. Ich fand es wie immer total nett, da hinzufahren und mit den ganzen Leuten zu plauschen. Ich muss dazu sagen, ich fahre dann aber immer sonntags vormittags hin. Ne? Die machen um 11 auf sonntags und ich bin dann um 5 nach 11 dann da drin. Okay. Und da ist noch jetzt nicht die große Stimmung, da Malz zu trinken, sondern da fängt das so langsam an. Ne? Da werden die alle wach, da sind noch nicht alle zu 100% an ihren Ständen und so. Und dann kann man da quasi mit der Veranstaltung da aufwachen.
Ja.
Und das ist ganz angenehm. Und ich mag halt diese Location. Ich finde, diese alte Burg hat was extrem Angenehmes, diese vielen Räumlichkeiten. Wir haben da ja das letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen.
Ja.
Aber vor allen Dingen auch die Gespräche. Also es ist halt nicht, ich höre immer, dass es samstags da sehr, sehr voll sein soll. Das ist es am Sonntag eigentlich nicht und da haben die Leute Zeit. Ne? Ich habe mit dem Frank von
Alba Collection,
genau, mit dem habe ich bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde geschnackt. Ne?
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob man das so kann, wenn die halt alle noch irgendwie 12 Trillionen Fragen der Kunden beantworten müssen.
Können sie.
Ja. Also wie gesagt, es war auf jeden Fall, war sehr sehr interessant, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und da habe ich ehrlicherweise das auch nicht vermisst, dass ich da nicht trinken konnte.
Mhm.
Ich habe mir diesmal nichts gekauft dort.
Weil du nichts bekommen hast.
Nein, stopp, ist nicht ganz richtig. Ich habe mir keine, ich hatte das Jahr davor, hatte ich halt so kleine Sandwichflaschen mit.
Ja.
Und habe mir die dann abfüllen lassen. Das habe ich diesmal nicht gemacht, aber ich habe mir ein von der Hillock Distillerie, so einen deutschen Rye gekauft. Aber nur so eine kleine Probierflasche, 0,2 Liter hatten die da so stehen für, schieß mich tot, 15 Euro
ja.
oder so. Musste mal probieren, weil ich die ja halt kenne, so aus meiner Vergangenheit und auch schon bei denen in Sprockhövel war. Und ich habe ihn dann später nochmal probiert, also nicht den jetzt, sondern aus dem bei einer anderen Gelegenheit und ich weiß noch nicht, ob ich den aufmachen soll. Das war jetzt nicht so gut. Also
ja.
4 Jahre alter Rye irgendwie, naja, hätte man sich fast auch denken können. Bei den Amerikanern super, ne? Aber die haben halt, glaube ich, ein Re-Refill fast genommen und dadurch ist der halt...
Kein frisches, okay.
Nee, haben sie nicht gemacht und dadurch ist der halt relativ mild und stark vom Destillat noch geprägt. Ne? Also von daher war ich da jetzt nicht so mega angetan von dem, was ich da da probiert habe. Aber nichtsdestotrotz kann man sowas machen. Ich wollte mir diesen Anamna Halba Buschmilz organisieren. Ich habe den Namen, habe ich gerade gar nicht parat.
Irgendwas Irisches.
Ja, das ist ein Ire, das stimmt. Aber ist von der Buschmilz-Distillerie eine Abfüllung. Mhm. 12 Jahre, fast stark, nicht gefärbt, Bourbonfass. Tolles Ding.
Ja. Brot und Troma. Steht hier.
Wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen.
Ich weiß nicht, ich kann kein Gälisch.
Ich kann auch kein, ich weiß, vielleicht ist es ja irisch, ich weiß es nicht.
Ja, aber es ist ja alles Gälisch.
Könnte sein. Auf jeden Fall habe ich ihn mir dann in Hamburg besorgt.
Okay.
Ja, also ich habe ihn mir dann doch tatsächlich noch organisiert. Super Flasche. Ich habe den, konnte den ja nicht probieren, auch nicht. Der Tom hat gesagt, du, ich habe das hier mit einem falschen Etikett. Verkaufen kann ich den nicht, aber ja, du kannst mal probieren. Wir müssen den erst neu labeln. Und dann hatte ich aber, ja, wie gesagt, als Nichttrinker trieb es nicht die Chance. Und in Hamburg konnte ich den dann erstehen.
Und hast du schon offen?
Nee, noch nicht.
Ach so. Also ich habe ihn in Trebsen probieren können. Und ordentlich Bums, aber super lecker. Also hat richtig Spaß gemacht, fand ich auch grandios. Und ich glaube, der Marco hat sich eine Flasche gekauft davon in Trebsen. Und als wir die in der Hand hatten, seine gekaufte, ist uns nämlich das aufgefallen, dass da so ein kleiner Fehler auf dem Label ist. Was, erzählen wir es nicht, aber war ganz witzig auf jeden Fall.
Ja, ich meine, das ist halt alles Handarbeit mit kleinen,
total,
mit kleinen ja, Abfüllungen und so. Und da kann sich dann der Fehlerteufel mal einschleichen.
Ja.
Das macht es für mich nur menschlich. Es ist halt...
ist auch nicht schlimm.
Nein, man muss es, also es kann schlimm sein, wenn du dann halt was in Umlauf bringst, was du so gar nicht in Umlauf bringen darfst. Mhm. Ja, das kann natürlich auch negative Konsequenzen haben, aber wenn man dann nette Menschen hat, die einen dann direkt darauf hinweisen bei der ersten verkauften Flasche und sagen, du, hier stimmt was mit dem Etikett nicht,
ja,
dann ist ja alles gut. Dann kann man da auch wieder das Ding zurückdrehen. 2 Wochen später in Hamburg hat er das Ding dann richtig etikettiert gehabt.
Okay.
Und dann war alles gut und da war er dann auch happy mit dem mit der Flasche und da ging dann alles seinen geregelten Gang. Nein, da hatte ich ihn dann erst probiert, ne, am Stand, mhm, und in Hamburg, und dann habe ich gesagt, okay, dann der ist es, den nimmst du mit. Ich bin sowieso ein Fan von irischen Whiskys, also nicht so sehr von den, sage ich mal, Jamesons dieser Welt, ne, aber also wenn die Single Malt Whisky machen, wenn sie das Ding ein bisschen höherprozentig abfüllen und die Dinger nicht mit 3-4 Jahren raushauen, dann kommen da gute Sachen bei rum.
Ich bin gespannt. Ich habe mir neulich kurz vor Weihnachten einen 21-jährigen Redbreast gegönnt. Der ist allerdings noch zu.
Ja.
Aber der war irgendwo in einem super Sonderangebot und ich wollte mal einen alten Iren probieren. Das reimt sich so schön.
Alten Iren probieren. Ja, finde ich gut. Wobei, Sonderangebot ist da halt auch relativ, ne?
Naja,
also aber im Vergleich zum Preis, den die normalerweise ja so aufrufen, ne? 21 Jahre Redbreast, bist schon dreistellig, ne?
Ja, absolut. Auch beim Sonnenangebot.
Auch beim Sonnenangebot, ja, ja, das glaube ich. Ja, aber tolle Flasche, ich glaube, die kommt auch in so einem Monsterkarton und so, ne? Das sieht schon alles ziemlich gut aus.
Leder.
Ne? Leder, ja, oh Gott. Ja. Nee, finde ich gut. Ich habe den normalen 12er, den finde ich lecker. Ich finde die 12er Fassstärke lecker. Ich habe den 15er probiert. Mhm. Also ich habe mich da schon, glaube ich, so bis in den normalen Preiskategorien schon ausgetobt bei Redbreast. Ich finde die alle gut.
Ja.
Den 21er habe ich einfach noch nicht irgendwo gesehen, offen, dass man mal probieren konnte.
Machen wir bestimmt bald mal beim Stammtisch.
Ja, wenn du ihn aufmachst, dann werden wir da schon drüber herfallen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Dafür, wie du ja sagtest, sind die Sachen ja auch da. Und das ist ja auch eine Kategorie, da kann man mal probieren. Ich habe, um ganz kurzen Schwenk zurückzumachen, weg von den Iren hin zu den Schotten nochmal, eine ähnliche Situation. Ich habe hier in Leipzig auf der Whisky-Messe den Tobermory Manzanilla 21 Jahre probiert.
Ich auch. Großartig.
Super.
Absolut geil.
Also Hintergrund, warum ich das erzähle, liebe Leute, ich habe mir davon eine Flasche gekauft, vor geraumer Zeit. Und weil ich die auch, eigentlich ähnlich wie der Tim jetzt mit seinem Redbreast 21, habe ich diesen Tobermory 21 halt extrem günstig bekommen. Und Jetzt steht er halt im Schrank und hat der Dinge, die da kommen. Und ich, als ich den dann offen gesehen habe, bei so einem Tobomori-Stand, da habe ich dann den direkt mal probiert.
Genau, das war Distel, die hatten dort, glaube ich, alles, also Tobomori, Banner Heaven und
genau.
Buchladi, Entschuldigung.
Buchladi.
Das zweite.
Diensten hast du vergessen. Ne? Er hatte ja sozusagen.
Stimmt, Diensten diese, ist ja auch dabei.
Er hatte diese drei Distillen, Tobomori, ja. Diensten und. Was habe ich jetzt gesagt? Banner Heaven?
Ja.
Genau, und Buchladi war sozusagen, gehörte noch irgendwie zum anderen Zweig dazu, aber hatte der auch da stehen?
Das stimmt. Ja.
Nee, mit dem habe ich mich super unterhalten. Der hat mir sogar irgendwie so einen Buchladi-Untersetzer und einen Kugelschreiber geschenkt.
Auch schön.
Und noch einen 12er Tobomori ausgegeben.
Manzanilla?
Genau, also die 12 Jahre alte Version ja. davon.
Wie ist der?
Völlig anders und auch nicht so gut.
Okay.
Er hat mir nur erzählt, dass der irgendwie vergriffen ist und auch eine jetzt mittlerweile sehr gesuchte Flasche. Aber ich habe gedacht, ey,
wenn der 12er?
Den, ja.
Den gibt es gerade überall für, weiß nicht, normalen Preis.
Ich fand den, hab den mal früher schon gesehen, ich fand den irgendwie überteuert und habe gedacht, 80 Euro für einen 12-Jährigen mit 46%,
nö. Ja.
Und der 21er ist ja fast stark und so, ist ja deutlich der, selbst von der Papierform, fünfmal so gute Stoff und entsprechend. Aber wie gesagt, ich fand nett, dass er mir da einen eingeschenkt hat und sagt, hier, probier den mal. Aber habe ich auch gedacht, braucht man eigentlich nicht mehr, ne? Wenn man einen 21er hat, dann.
Der war wirklich toll, den hab ich auch probiert, eben weil du gesagt hast, du hast ja eine Flasche gekauft. Und da dachte ich mir, ach, das ist doch der. Und
ja, genau.
Da war ich echt hin und weg. Der war echt cool. Das stimmt.
Aber auch noch die Kategorie, den kann man noch aufmachen, ohne dass einem da gleich das Herz kaputt geht. Ne?
Ja.
Also das ist
preislich genau
fair.
Genau der gleiche Preis, glaube ich, wie beim Redbreast.
Ja, ich habe 128 oder 129 Euro bezahlt.
Dann nicht. Ja. Dann nicht.
Ja. Also kein Schnäppchen, also in sich absolut betrachtet, aber also das ist schon viel Geld
für ja.
Schnaps, aber wow. Halt der kostet normalerweise irgendwie ein bisschen mehr. Und entsprechend habe ich mich da schon gefreut, muss man sagen. Und 21 Jahre fast stark, 130 Euro ist heute auch Standard, würde ich behaupten.
Ja?
Originalabfüllung? Glaube ich schon.
Okay, ja, das kann natürlich sein. Fast stark.
Ja.
Schwierig.
Doch.
Man muss ja auch nicht immer fast stark trinken.
Muss man nicht. Nein, man kann natürlich auch runterverdünnt auf 40% trinken, aber ich glaube,
das ist 38.
38 was?
Prozent?
Nein, ich glaube, dein Redbreast hat 40, ne? Der 21er?
Nee, hat mehr.
Nein, komm,
der hat noch 41, oder? Nein, der hat viel mehr.
Prüf das mal bitte eben. Frag mal deine.
Okay, Computer.
Wir haben leider hier keine sprachgesteuerten Geräte stehen, ansonsten könnte der Tim das eben per Sprachsteuerung abfragen. Aber da muss er jetzt mal in sein Notebook gucken.
Ich weiß es gar nicht.
Aha, ich glaube, der hat 40.
46.
Wirklich?
Ja.
Hast du ein Glück.
Kauf doch keinen Quatsch.
Nee, alles gut, du. Der Redbreast 12 hat ja auch nur 40 und der 15er auch.
Okay.
Und die sind gut.
Ja,
das die stimmt. Die sind gut trinkbar. Von daher passt das schon.
Apropos nee, aber gut
wir sind trinkbar. Wir sind ein bisschen weggekommen vom Thema.
Ja, ich habe... um kurz ein anderes Thema anzuschneiden nochmal, in einigen Kommentaren und Gesprächen über unseren Podcast gelesen, dass es wenig authentisch ist, wenn man einen Whisky-Podcast macht und dabei keinen Whisky trinkt.
Findest du?
Finde ich persönlich auch.
Echt?
Ja. Und wir haben hier immer noch zwei Gläser Wasser vor uns stehen, aber auch drei Samples. Und das ist zum einen Glenlivet, abgefüllt für das Hotel Kregelachy aus 1980. Und dann noch zwei schöne Samples von Kirschwhisky, und zwar einen Caledonian 29 und einen Glendullen 1993 2018. Worauf hast du Lust?
Also der Tim hat hier natürlich eine Schmackazie leckerer als die andere hier auf den Tisch gestellt.
Also zwei Single Malts und einen Grain.
Da kann man zu allem eigentlich nicht Nein sagen, aber ich würde, glaube ich, am liebsten den Glenlivet probieren.
Na los.
Alte Glenlivets sind was Tolles, finde ich. Und 1980 destilliert und 2003 abgefüllt, das ist schon toll. Knapp 60%, 59,1. Dieses Hotel Kregelachy.
Ja, das ist ganz bekannt.
Das ist ein richtiges Hotel, ne? Das ist in dem Ort Kregelachy.
Kregelachy?
Kregelachy? Keine Ahnung.
Kregelachy.
Craigality, was auch immer. Ahnung. Aber und für die wird immer wieder mal ein Fass abgefüllt.
Ja, ne? Genau. Die haben eine sehr große Whisky-Bar. Das ist auch eigentlich, wenn man das Spacehead ist, für viele ein Anlaufpunkt, zumindest für diejenigen, die Whisky mögen.
Also ich glaube, ich werde erst nach Schottland reisen, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind, weil Stand heute ist, hat meine Familie bei meinen begrenzten Urlaubstagen immer Vorrang. Und mit denen so eine Tour durch die Whisky-Distillerien zu machen, ist, glaube ich, eher nicht so spannend. Da fahre ich mit denen lieber in die Sonne oder woanders hin. Aber ich bin ja noch jung. Oder zumindest rede ich mir das ein und kann dann später nochmal, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und eh nicht mehr mit Papa in Urlaub fahren wollen.
Ja, pass auf, die wollen dann mit.
Auch das wäre natürlich möglich. Hätte ich nichts dagegen.
Na dann, Slange. Ist mir gerade erst aufgefallen, man hört das ja richtig, wenn man jetzt anstößt und so durch die Mikrofone.
Ja, normalerweise ist man ja, auch wenn man einfach nur zu zweit irgendwo sitzt und nicht aufnimmt, dann dudelt irgendwie ein Radio, es ist irgendwie eine ganz andere Kakophonie um einen herum. Ja. Man raschelt mehr, man sitzt nicht so ruhig, da steht man auf, rennt durch den Raum. Jetzt sind wir ja doch etwas disziplinierter hier beim Aufnehmen, damit man hier nicht das ganze Störgeräusch hört. Der Tim kann auch nicht irgendwie essen nebenbei.
Ja, ich habe gerade schön Abendbrot gegessen. Aber zurück zum Thema. Wollen wir noch was über die Messen sagen oder wollen wir schon das nächste so ein bisschen anschneiden?
Also vielleicht ein Satz vielleicht noch zum Thema Messen. Trebsen ist ja irgendwie eine Bank. Das wird ja jedes Jahr, denke ich, mal wiederkommen. Die Leipziger Whisky-Messe ist wohl so, dass diese Location nicht mehr zur Verfügung steht. Das Bifos, wo das jetzt drin war in der Innenstadt. Ja. Und sie wissen nicht, ob sie in den Bayerischen Bahnhof wieder reinkommen. Mhm. Ja, also das ist wohl noch nicht so richtig ausgemacht, wo es okay. Dann hingeht. Ich drücke denen natürlich die Daumen, dass sie das hinbekommen, wieder was zu machen, was irgendwo zentral ist oder in der Leipziger Stadt ist, weil das finde ich super. Das ist echt klasse. Kann auch meinetwegen ein bisschen außerhalb des Zentrums sein, aber was wirklich noch in Leipzig ist. Das finde ich extrem charmant und das würde ich mir wünschen oder würde ich mir auch für die Organisatoren freuen, dass die das wieder hinbekommen. Weil ich finde, eine Stadt wie Leipzig von der Größe und auch von dem Potenzial
absolut.
An Fans gehört da eine eigene Messe hin. Die kann ruhig so diese Größe haben, die muss jetzt nicht riesig sein, muss kein zweites Limburg werden, aber ich finde, das steht uns schon gut zu Gesicht, da auch präsent zu sein mit einer eigenen Veranstaltung. Ja, ich würde sie mir vielleicht ein bisschen später im Jahr wünschen, aber das ist eigentlich egal, wann sie nun stattfindet.
Ne? Ja, aber das Ding ist, irgendwie dadurch, dass die ganzen anderen Whisky-Messen halt dann auch übers Jahr verteilt sind, sind, glaube ich, so viele Termine auch für die Aussteller gar nicht frei. Natürlich ist es absolut, auf Deutsch gesagt, ein bisschen so blöd auch, dass Trebsen und Leipzig so nah aneinander sind. Ne? Die Messen sind im unmittelbaren Umfeld und ich kann mir schon vorstellen, wenn der eine in Trebsen schon war, dann geht er nicht nach Leipzig oder andersrum, wenn er sagt, okay, Leipzig ist bald, dann muss ich doch nicht nach Trebsen gehen. Terminlich beide ein bisschen schwierig, wirklich.
Ja, und das, also für die Leute, die im Osten etwas reisefreudiger sind, geht's ja jetzt direkt nach Dresden. Da ist jetzt irgendwie eine Messe und dann ist, oder gerade Beul, ich weiß gar nicht, Dresden oder gerade Beul ist jetzt auf jeden Fall eine Messe.
Okay.
Irgendwie Anfang März und dann ist ja die
Tarona in Tarona. Erfurt ist nächstes, also nicht das kommende, sondern am, ich glaube, 8. März das Wochenende.
Vielleicht ist Dresden auch eine Woche danach oder zwei Wochen danach oder so, aber im März sind auf jeden Fall die beiden Veranstaltungen. Ja. Das ist schon ein bisschen dick gepackt, finde ich, so für den Osten. Aber gut, das, wie du sagtest, ne, da steckt ja ein Haufen Logistik hinter. Die Aussteller können sich da auch nicht zerteilen, müssen dann halt die freien Termine, die da sind, nutzen. Und andere Traditionsveranstaltungen, die sind dann halt gesetzt und da muss man sich halt irgendwie darum paaren. Oder man macht es halt, weil man es immer so gemacht hat, eben an den Tagen, wo es dann stattfindet, ist auch okay.
Ja, das stimmt.
Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das weitergeht in Leipzig. Die Leute, die das machen, sind mit viel Herzblut dabei. Und ich denke, in dem Format, wie das ist, kriegt man das auch wieder hin.
Ja.
Irgendwie.
Die Nachfrage ist ja auch da, von daher.
Genau.
Man muss halt schauen, ob man dann auch nochmal eine schöne Location findet. Und Bayerischer Bahnhof fand ich auch super.
Was sagst du denn zu dem Glenlivet hier, den wir im Glas haben?
Ja, schön. Ordentlich volle Nase, ne? Und da, man riecht das Alter direkt. Also ich habe dann immer sowas wie Was ist das? Aprikosen, leicht nussig.
Ich habe noch Birne mit drin.
Mhm. Aber man merkt auch den Alkohol in der Nase. Ja,
also der Alkohol versteckt sich nicht. Sehr präsent. Ich meine, knapp 60%, das zu verstecken, ist auch nicht so leicht.
Ja, muss man auch nicht.
Ja, interessant. Und er riecht halt tatsächlich alt, ne? Also was hatten wir gesagt? 23 Jahre und dann in den 80ern destilliert. Schon spannend.
Definitiv. Probier du mal. Ich würde schon mal mit dem nächsten Thema anfangen. Worauf hast du denn Lust? Hypeflaschen oder? Es ist in letzter Zeit wieder sehr viel rausgekommen und wir hatten ja schon mal über diese Game of Thrones Geschichte erzählt und ich habe ja gesagt, ich kaufe mir auf keinen Fall irgendwas davon. Und dann schrieb mir auf einmal vor, ich glaube, 2 Wochen am Freitag ein Freund, hier schau mal, auf dieser holländischen Website gibt's den Kleinlisch von Game of Thrones noch zu kaufen und da hat mein Kapitalistenherz auf einmal zugeschlagen und ich habe eine Flasche von diesem gekauft und jetzt kann ich mich auch outen, auch wenn mir wahrscheinlich wahnsinnig viel Hass entgegenspringt.
Nein.
Ich habe meine Flasche dann direkt auf eBay gestellt und sie ging dann letzte Woche weg für, ich glaube, das doppelte, dreifache des Preises.
Warum nicht? Also das sind halt keine klassischen Trinkflaschen, das ist halt eine Sammlerserie. Der Inhalt, der da drin ist, ist jetzt auch vielleicht von 1-2 Flaschen auch nicht besonders. Das haben wir ja auch schon mal andiskutiert. Und wenn Diageo so eine Serie rausbringt und 20 mal mehr andere Flaschen zur Verfügung stellt als von diesem Kleinlisch, der auch noch der einzige mit einer hohen Alkoholstärke ist und so, dann ist das doch klar, dass der dann halt nachgefragt wird und derjenige ist, den die Leute haben wollen. Ne? Und klar, wenn nochmal, also der Kadu oder der Talisker oder was auch immer, die waren 20 mal mehr verfügbar. Ne? Da hatte er die 20-fache Menge für Deutschland zum mhm. Verkaufen. Und dann ist doch klar, dass wenn die Leute eigentlich alle haben wollen oder die meisten oder ne, dann geht der ran auf diese Flaschen los. Krass ist tatsächlich, wenn du jetzt bei eBay guckst, das habe ich auch gemacht, mal geschaut und da ist es tatsächlich so, dass du da bestimmt 40, 50 Flaschen drin hast, ne, die da angeboten werden gerade.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich finde das gar nicht schlimm, dass du das machst. Warum finde ich das nicht schlimm? Weil ich natürlich auch darüber nachdenke, weil ich das große Glück habe, auch so eine Pulle ergattert zu haben. Aber ganz anders, die haben die bei Amazon, ich weiß gar nicht, vor 3 Monaten oder so in Vorverkauf gepackt, ja. Ewig her schon. Und da habe ich einfach nur den Kleinlisch auf Bestellen gedrückt und habe gedacht, stornieren die mir eh wieder. Wie mit dem Talisker 8, der wurde mir ja auch storniert. Ne? Und aber der ging dann durch. Ne? Ging der Kleinlisch einfach durch. Und kam, während ich im Skiurlaub war, kam dann die Versandbestätigung, ne, bis er unterwegs ist. Und dann dachte ich, ey, kann ja gar nicht sein, verrückt. Ne? Und jetzt ist die Frage, was machst du mit dem Ding, ne? Wenn du weißt, dass er halt den dreifachen Wert momentan im Markt hat, trinkst du den dann oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Aber momentan ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel bei eBay unterwegs.
Ja.
Da sinken die Preise gerade wieder. Ich sag mal so, wenn du den jetzt für 130 verkaufst, ist auch okay, ne? Hast immer noch das doppelte
Ja, also geholt, ich fand es halt einfach so absurd. Ich habe geschaut, was er gekostet hat, habe dann gehört, dass der gerade relativ gehypt wird. Also man sieht's ja in Foren oder bei Facebook oder sonst wo. Und dann dachte ich mir, na gut, dann finanzierst du dir halt deinen Ben Nevis, den du dir gerade gekauft hast, durch eben diese Flasche. Und warum nicht? Ich meine, ich habe mir jetzt was dadurch leisten können, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Von daher für mich alles gut. Und für denjenigen, der das gekauft hat, ist ja auch schön. Er hat ja wahrscheinlich sonst keine Chance gehabt, die Flasche zu bekommen. Das ist dann wieder so eine Frage, ne, von Informationsvorsprung wahrscheinlich. Wenn dir ein guter Kumpel Bescheid sagt, guck mal hier, gibt's gerade, bestell mal schnell.
Ich habe gestern noch 2 Händler entdeckt, wo es noch die komplette Serie zu kaufen gibt.
Ja, die gibt's ja jetzt irgendwie wie Sand am Meer.
Also alle.
Ja.
Bei Händlern.
Ja.
Für einen fairen Preis.
Okay.
Ne, wie Sand am Meer gibt's die nicht. Als kompletten Satz.
Okay, ich dachte jetzt Für einen fairen Preis sowieso nicht, aber es gab jetzt einige.
Ich habe für 550 Euro ist die verfügbar.
Das ist aber kein fairer Preis.
Das ist 50 Euro über dem, was die einzelnen Pullen zusammen kosten.
Echt?
Ja, ja. Also okay. Das ist fair. Also, es sind halt 8 Flaschen, ne? Und da sind ja auch 2 sehr teure dabei.
Stimmt.
Der Lagavulin und der Oben kosten ja 75 Euro als unverbindliche Preisempfehlung. Also 74,90 oder so. Deswegen, das ist schon okay. Von daher, kein Hate, kann man alles machen, kann man verkaufen. Wenn Leute das jetzt noch haben wollen und die haben halt 6 davon, dann wollen die anderen beiden auch noch haben.
Mhm.
Na, kann ich auch verstehen. Und dann müssen die halt tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sie nicht bekommen haben. Fertig. Also wenn ich jetzt so ein Game of Thrones Freak wäre und Sammler und die Dosen sehen cool aus. Doch, das sieht geil aus. Und wenn du die dann da im Regal stehen hast, als eben Fan von so einer Serie oder diesen Roman, ja, hat schon was.
Es gibt genau eine, die geil aussieht. Das ist der Oben.
Nee, finde ich nicht. Ich finde den Dolwini finde ich super cool. Ich finde den Lagavulin, die Dose sieht klasse aus. Ich finde den Talisker.
Reden wir hier gerade um das Aussehen von Dosen bei Whisky? Ja.
Nee, du, das ist doch, aber komm, das ist doch der Grund, warum das so gehypt ist. Das ist ja nicht, das meiste von dem, also von den 8 Flaschen sind ja nur 2 Flaschen keine Standardabfüllung.
Ja.
Ja?
Lagavulin?
Und Kleinlisch. Eben der Kleinlisch.
So, okay.
Der Rest sind Standardabfüllungen, die einfach nur ein neues Gewand haben.
Und ja.
Wenn du einen Cardu Gold Reserve, der kostet 20 Euro oder 25, keine Ahnung, den packst du in so eine Büchse und dann kostet der 50.
Das ist sowas von schlau.
Ja, es ist mega schlau und trotzdem wollen die Leute das Ding haben, ne? Und ist auch okay. Aber ich will nur sagen, dass man muss es. Also wäre für mich jetzt kein Grund, das zu kaufen. Mhm. Der Kleinlisch ist halt eine sehr besondere Flasche auch. Weil es gibt original abgefüllte Kleinlischs in hoher Alkoholstärke nur für irre viel Geld. Also da bist du irgendwie so 300, 400 Euro plus.
Ja, das waren
so Special Releases. Die tragen auch kein Alter.
Ja.
Das sind so Special Releases, genau, von Diageo. Ansonsten gibt es das halt nicht.
Hm.
Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man jetzt sagt, okay, dann kann ich mir auch 150 Euro vorstellen, wenn der normale Special Release halt 400 kostet. Für einen Kleinlisch-Fan. Finde ich noch irgendwie sogar noch mich hindenkbar.
Ja, aber das
ist. Oder zumindest sind die 55 Euro da super günstig, ne? Also das ist wirklich ein Schnäppchen eigentlich für einen Kleinlisch, der, weiß gar nicht, was der hat, 52-53% oder so.
Ja.
Ne, das finde ich ist schon, das ist super vom Pricing, finde ich.
Wenn so jemand argumentieren würde, dann würde ich es verstehen. Aber so argumentiert keiner, der diese Flasche kauft. Die wollen alle die Serie komplett haben oder eben nur den kleinen Schaben, weil der selten ist. Ist halt so.
Ja, also auch.
Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass jemand den kleinen unbedingt probieren will, weil er eben fast stark ist, weil er original abgefüllt ist und das vielleicht sonst relativ schwer nur zur Verfügung steht. Aber es gab ja auch noch schöne andere Hype-Flaschen in letzter Zeit.
Ja.
Ich habe es gerade schon mal so angerissen. Bei dem französischen Online-Shop, wie heißen die? La Maison du Whisky?
Ich bin nicht so gut in französischer Aussprache, ja. Aber La Maison du Whisky, genau.
Ja. Whisky.fr. Gab es für ganz kurze Zeit, ich glaube so 2 Tage, einen Ben Nevis. 21 Jahre aus dem Refill Sherry Butt, glaube ich. Ja, muss ein Butt gewesen sein, denn es waren knapp 1000 Flaschen verfügbar, die ungefähr 2 Tage durchgehalten haben.
Irre. Aber ich muss mal sagen, das ist ja auch ein europäischer Shop, ne? Da kaufen ja nicht nur Franzosen ein.
Ja.
Und dann hast du halt auf ein Fass oder meinetwegen auf 2 Fässer, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber hast du halt dann...
Es waren 2 Fässer.
Hast du dann komplett Europa drauf, ne? Ja.
Das ist richtig und die geben ja auch Flaschen an andere Online-Shops ab. Also ich weiß zum Beispiel, dass wick.de immer mal ein paar Abfüllungen von denen im Shop haben und vielleicht taucht die da ja auch nochmal irgendwann auf. Was da an der Flasche so besonders ist, ist ganz einfach, der ist 21 Jahre, original abgefüllt von Ben Nevis, fast stark und hat 150 Euro gekostet und ich hatte noch einen Gutschein, weil ich ein Newsletter abonniert habe und habe nur 135 bezahlt. Unschlagbar. Wenn man überlegt, der 10-jährige
der Tim fast hier mit stark, allen Tricks wieder
kostet schon über 100 Euro
Das macht mich übrigens sehr traurig, ne? Also, weil auf den hätte ich sehr Bock.
Was sind das für Preise?
Ich finde den 10er super. Ich habe den mal im Glas gehabt.
Den fast starken oder den normalen 10er?
Den normalen 10er. Den finde ich schon super. Das ist ein guter, toller Whisky eigentlich.
Ja.
Der hat mir gut gefallen. Und ich würde mir gern auch den 10er fast stark mal gönnen.
Also ja.
Ben Nevis ist wirklich, machen tolle Sachen. Aber 110 Pfund kostet ja, glaube ich, der sogar. Ne? Also nicht 100 Euro, sondern 110
Pfund. 100 Pfund und dann umgerechnet halt, ja, je nachdem, plus Steuer.
Bist du bei 115 Euro plus Versand aus UK. Ne? Das ist schon für einen 10er.
Für einen 10er. Bezahle ich nicht, habe ich keine Lust drauf.
Nee, würde ich auch nicht machen. Ja. Also wenn ich den jetzt irgendwo am Wochenende gesehen hätte da am Stand und der wäre auch ein bisschen teurer gewesen, hätte ich mir den mit Sicherheit nochmal reingeschmatzt. Aber nee, das ist Quatsch, das sehe ich auch so. Und ja, Preis-Leistung, selbst für 150 ist das ein super Pricing.
Ja.
Ne? Ben Nevis machen tolle Sachen, die sind einfach gut.
Ich habe mich ein bisschen
in Ben Nevis verliebt. Es gibt wenig davon, ne?
Ja.
Also muss man auch sagen, was wohl daran liegt, zumindest habe ich das jetzt mehrfach gehört und gelesen, die Distillerie gehört den Japanern und die meisten Fässer, die wandern direkt nach Japan und werden dort dann als japanischer Whisky abgefüllt. Dann haben die noch sehr viele Blends, also unter diesem Ben Nevis Label gibt es auch viele Blended Whiskys.
Hattest du nicht mal den Ben Traditional?
Nevis, den Traditional hatte ich auch
mal. Wie ist der?
Der ist auch super, der ist ein bisschen anders, der hat so eine rauchige Komponente.
Okay.
Ist, glaube ich, ein Tick jünger, also der ist unter 10, wird aber durch den Rauch, glaube ich, ein bisschen eingefangen, diese Jugend, die der auch hat.
Mhm.
Der ist angenehm, den kann man auch immer wieder kaufen. Also der normale 10er ist noch wuchtiger, kräftiger, fast aufgeladener, ne? Der hat noch mehr, der bietet einfach mehr.
Okay.
Traditional ist halt irgendwie so ein Blended Malt, das merkt man auch.
Okay.
Ne? Aber wie gesagt, die machen tolle Sachen. Gibt halt wenig von, und wenn dann mal irgendwo ein Fass gefüllt wird, ist immer der Rand drauf. Und die Preise sind ansonsten ja auch jenseits für gut und böse. Ne? Also wenn man mal irgendwo ein Ben Nevis, siehst du hast ja vorhin hier Wick genannt, wenn du bei denen mal guckst, die haben ja verschiedene ältere Fässer da auch, also Single Cast, glaube ich, mal drin gehabt.
Ja.
Oder haben sie noch, und da bist du dann halt bei 400, 500 Euro für eine Flasche. Ne?
Ja, aber das war auch ein Single Cask und das, was jetzt draußen war, waren ja zwei Fässer, also im Endeffekt. Darf man das noch Wetting nennen? Ich weiß es nicht.
Ja, ist ein Batch, ein Wetting. Ja. Das ist auf jeden Fall eigentlich ja vom Geschmack her ausgeglichener, ne? Weil der eine Whisky mit dem anderen vermengt, unterstützt sich ja auch, mildert beide Seiten so ein bisschen ab, die Ecken und Kanten. Kann auch von großem Vorteil sein. Nicht umsonst macht Signatory das ja bei vielen Bottlings, dass die immer zwei Hogsets nehmen, um so ein bisschen auszuleveln.
Ja.
Und die Ecken und Kanten so ein bisschen rauszunehmen. Ja, spannend. Finde ich auf jeden Fall auch eine grandiose Flasche. Ich habe mir nur in dem Moment gedacht, also ich habe, bei mir hat da auch so ein bisschen so der Finger gezuckt, aber ich habe gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Du hast eigentlich genug momentan hier rumstehen und klemmst dir das. Aber wie gesagt, da hat mir schon das Herz ein bisschen geblutet, den vorbeiziehen zu lassen an mir, weil ich habe wirklich den, als ich geguckt habe, war der noch zu verfügbar.
Ja.
Ja, und dann hast du mir ja gleich gesagt, ich habe mir den gekauft und dann habe ich gesagt, Mensch, gut, also eigentlich, ich habe ein bisschen geschimpft mit dir.
Ne? Warum sagst du nicht Bescheid,
Freund? Warum sagst du nicht Bescheid, dass du da bestellst in Frankreich? Aber es war eigentlich ganz gut, weil so konnte der Kelch an mir vorüberziehen und ich lebe immer noch. Ne? Ich habe es überstanden.
Dann erzählt das leicht. Ne? aber die Flasche hat ja auch bei einigen Leuten, beziehungsweise bei einigen unserer Stammtischmitglieder ziemlich große Kopfschmerzen. Der hat denen zu große Kopfschmerzen bereitet oder tut das immer noch, denn der Versand aus Frankreich, absolute Katastrophe. Also bei mir wurde die Flasche als erstes in die falsche Richtung geschickt und war dann kurz verschwunden, ist dann wieder aufgetaucht, kam dann zum Glück relativ schnell zu mir. Bei einem anderen Stammtischmitglied ist was richtig Blödes passiert. Die Flasche liegt jetzt hier vor den Toren von Leipzig bei DPD und man weiß nicht, was mit der Flasche ist. Es gibt nur eine Nachricht, ja, das Paket weist äußerliche Mängel auf und wir vermuten, dass so sinngemäß der Inhalt beschädigt ist und es kann jetzt bis zu 3 Wochen dauern, bis das überprüft wird.
Heißt, also was heißt, wahrscheinlich tropft
die Kiste. Ja, wahrscheinlich ist das Paket nass da ist was ganz dumm gelaufen. Beim nächsten ist es irgendwie so, dass das Paket nicht zustellbar ist, weil es Adressatenprobleme gibt, was auch immer das sein soll, ist jetzt wohl so, dass das Paket in der im Verteilzentrum liegt und morgen zurück nach Frankreich gehen wird. Ich möchte jetzt den Paketdienst nicht nennen, aber manche Paketdienste kannst du echt voll vergessen. Bitter, wenn man vor allen Dingen sowas bestellt aus dem Ausland. Eigentlich hatte ich bis jetzt immer gute Erfahrungen, aber die zwei Beispiele haben jetzt so gezeigt, so oh, Hilfe. Ne?
Ja, das klingt auch irgendwie nicht cool.
Wirklich uncool, ja. Also schade.
Also braucht kein Mensch, ne? Also in dem Fall, ja, da kannst du aber nichts machen, ne? Ich meine, da hängst am Fliegenfänger und guckst schön zu, wie dann du immer deinen Sendestatus verändert bekommst und wenn du überhaupt solche Infos bekommst.
Ja.
Und machst nichts dran, ne? Ja. Schade. Tut mir sehr leid für die Kollegen. Du bist jetzt sozusagen der Einzige, der hier, der Einäugige unter den Blinden quasi, der so ein Fläschchen Heile und im Ganzen und auch noch in Time bekommen hat. Oder wie sehe ich das?
Ja, aktuell ja. Also aber ich glaube, die eine Flasche wird dann, sobald die wieder in Frankreich ist, erneut versendet. Diesmal aber mit einem anderen Zustelldienst.
Okay.
Ja. Das Was gab es noch Schönes Neues?
Ich habe eine sehr interessante Kombi gesehen beim Brühler Whiskyhaus, den wir ja immer wieder
werden. Mal wieder.
Also keine,
wir sollten eigentlich fürs Brühler Whiskyhaus einen Jingle irgendwie hier integrieren. Das
Adlib?
Ja, irgend sowas, genau. Das wäre ziemlich cool.
Müssen wir mal Marco fragen, ob der mal für uns was eintextet. Nee, aber es ist tatsächlich so, wir schaffen ja keine Folge, ohne dass wir das Brühler Whiskyhaus irgendwie mit drin haben. Aber der bringt offensichtlich auch monatlich irgendwas, macht der? Bringt was raus oder hat irgendwie ein Thema oder so. Ja. Einmal im Monat, sodass wir da immer wieder drauf referenzieren. Was auch damit ein bisschen begründet ist, dass der halt auch einfach spannende Sachen macht, ne? Muss man halt so sagen. Und der hat eine interessante Geschichte mal gewagt, und zwar einen Laddiemore auf den Markt geworfen. Und zwar ist das ein Wetting oder ein Batch aus zwei Fässern. Und zwar ein Bruch Laddie. Wie ich das so richtig ausspreche. Ich bin mir mal nicht so
ich
sicher.
Ich glaube, das war das mit dem A.
Und einem Octomore. Hintergrund wohl, wenn ich das so richtig gelesen habe auf der Seite, er wollte eigentlich unbedingt einen Octomore mal abfüllen, aber die Fasspreise sind halt...
Kann ja keiner bezahlen.
Absurd.
Ja. Ja,
also er sagte, er hätte eine Flasche 10-Jähriger irgendwie 300 Euro oder so nachher gekostet. Und deswegen hat er halt ein Octomore-Fass, ein halbes, erworben und eine entsprechende Menge von einem Bruch Laddie, also in Litern, und hat die dann 50-50 vermengt. Gewattet, ich glaube sogar ein bisschen liegen lassen, ich weiß gar nicht wie lange, das habe ich jetzt vergessen, aber auch eine Weile liegen lassen, eine kurze Zeit, und dann eben in Flaschen abgefüllt unter dem Namen Laddiemore oder Laddiemore, also der Verbindung von Bruch Laddie und aber dem Classic Laddie, wie man auch sagt, und dem Octomore, das dann eben rausgebracht. Und das Ding ist auch so ein typischer Whiskyhaus-Renner, der irgendwie nach, ich weiß gar nicht, ein, zwei Tagen auch ausverkauft war. Ne?
In zwei Tagen?
Ich hab's nicht so ganz verfolgt, aber ging schnell.
Ich glaube, es war nicht mal eine halbe Stunde.
Halbe Stunde, okay, gut.
Ja, und das Zeug, das sieht aus wie Cola.
Ah, okay, ist was Dunkles wieder?
Ja. Also, ich habe jetzt irgendwo ein Foto gesehen vom Brüder Whiskyhaus und das sah extrem dunkel aus. Und ich habe mir... mich hat es ja auch total interessiert, aber ich wollte davon auf jeden Fall keine ganze Flasche haben. War aber auch zu langsam für einen 10, gibt auch immer die kleinen 10cl-Flaschen beim Marco, was ich total cool finde. Ne? Also ich will nicht immer irgendwie mir eine 0,7er-Flasche holen, wer soll denn das alles trinken? Deswegen hatten wir schon mal Samples, ziemlich coole Geschichte, und er verkauft halt oft oder eigentlich immer von seinen Abfüllungen auch direkt 10cl-Versionen. Und dafür war ich leider zu langsam, aber habe jetzt zum Glück bei uns im Forum an der Flaschenteilung teilgenommen und bin da wirklich gespannt, wie das schmeckt. Also ich bin ja gar nicht so abgeneigt von Octomores. Ist das die Mehrzahl? Naja.
Octomore-Abfüllung,
kannst von du sagen. Octomore-Abfüllung. aber sind halt natürlich wahnsinnig teuer, ne? Also und ich probiere immer mal, finde es ganz nett, ist mal was Besonderes, dadurch, dass einfach dieser riesengroße, extrem hohe Phenolgehalt von teilweise über, wo sind wir gerade, 300 noch was?
Ja, ja, außer 300 auf jeden
ja,
Fall.
Die, PPM, also Parts per Million. Irgendwann wird das einfach nicht mehr rauchiger, sondern süß. Und diese Süße, die das teilweise mitbringt, ist einfach phänomenal. Und die sind natürlich alle nicht alt, maximal 10 Jahre. Sind, wie gesagt, mal was ganz anderes. Und ich muss das nicht jeden Tag haben, aber ab und zu finde ich das total interessant. Und die Abfüllung ist dann natürlich irgendwie mal sehen, ob da sowas wie ein Porciale draus kommt.
Das könnte natürlich sein. Wobei ich finde das auch, also ich habe ein paar Octomores probiert, jetzt auch nicht viele, aber so 3-4 Stück.
Ja.
Und du hast völlig recht, das ist jetzt nicht, also wenn man jetzt einen Laphroaig nimmt, der 50 ppm hat und einen Octomore mit 250, dann hat der Octomore ist nicht fünfmal rauchiger.
Mhm, das stimmt. Ja,
das ist halt, das kann man jetzt so nicht 1:1 linear abbilden im Geschmack. Aber der ist natürlich schon vom Rauch her deutlich heftiger nochmal. Aber, wie du richtig sagtest, da kommen andere Aromen mit rein, die das Ganze wieder interessant machen. Und dieses Thema Weinfass, was die ja auch viel machen, bei Buchladi, bei Buchladi mit den Octomore-Abfüllungen, wo viel oft auch Weinfässer mit drin sind, das gibt dem, finde ich, auch nochmal eine sehr eigene Note, die auch sehr spannend ist. Ich hatte diesen aus der 8er Reihe, also hier 8.1, 8.3, 8.4, so hatte ich, glaube ich, 3 Stück. Ein 6er und aus der 6er und aus der 7er habe ich mal jeweils einen probiert. Das waren alles interessante Whiskys, fand ich. Also die haben mir schon gefallen. Aber die sind natürlich schon speziell. Ne? Immer knapp 60%.
Ne?
Ja. Jung, 5, 6, 7, 8 Jahre. 8 war, glaube ich, das Älteste, was ich da probiert habe. Und entsprechend haben die alle richtig Krawall im Glas, ne? Das ist schon nichts Entspanntes. Aber Laune machen die. Ob ich dafür jetzt 150 plus Euro ausgeben möchte, ist eine andere Frage, ne? Weil das ist,
Für den 7-Jährigen.
Für so junges Zeug, ne, ist das schon, finde ich, eine steile Ansage. Auch wenn die Leute das bezahlen. Ne? Also da muss man sich bei Octomore keinen falschen Gedanken hingeben. Das Zeug ist extrem gefragt und die haben kein Problem damit, ihre Flaschen loszuwerden.
Ja, die werden ja auch gesammelt. Also ich schaue meinen Onkel an. Grüße an dich, Ingolf. Der sammelt immer die Punkt-1-Version der jeweiligen Serie dann und macht das seit Jahren. Ist totaler Octomore-Fan. Warum nicht? Ist ja was Nettes, ne? Also kann man ja machen. Und ist vielleicht auch eine Wertanlage, wer weiß. Und wenn nicht, kann man sie auch immer noch trinken.
Ja, mit Sicherheit. Also das glaube ich schon. Man soll ja das immer nicht unter dem Gesichtspunkt sehen, aber irgendwann ist es halt so, ne? Wenn du halt dann irgendwann Flaschen da stehen hast, dann reißt man die irgendwann vielleicht nicht mehr auf. Kann schon sein. Aber wie gesagt, ich finde die sehr heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich was mit einer ganzen Flasche Octomore anfangen könnte.
Ich hatte mal eine, die ging gut weg.
Ja?
Ja. Ich glaube 8.3.
Oh. Den 8.3 hatte ich mal als 5CL-Sample, fand ich auch super.
Ja.
Ja, vielleicht, wenn man sie dann da stehen hat, geht das schon wieder, aber ich habe gedacht eigentlich, da reichten auch 5 oder 10 CL, weil es dann doch schon sehr, sehr intensiv ist. Ist auch eine Geschmacksfrage. Ja. Wer auf sowas steht, und da ist Octomore, ist ja ähnlich wie bei Laphroaig oder bei anderen Distillerien. Das sind ja Menschen, die das irgendwie verehren, quasi religiöse Beziehungen zu der Distillerie haben. Und dann spielt es auch keine Rolle, was es kostet oder wie alt er ist. Oder will man halt die neue Flasche haben und das ist dann auch okay.
Das ist ja bei allen Sachen so, die man irgendwo sammelt oder so. Ich kenne es von Schallplatten, ist ja ähnlich. Ne? Da kommt dann die super special farbige Vinyl raus, da muss man die natürlich haben, obwohl man die gleiche Platte schon mal auf in Schwarz hat quasi. Ne?
Aber da sieht man, du bist schon ein bisschen älter, ein farbiges Vinyl. Die Leute, die kaufen sich heute Boxen.
Ja? Das sind Tony-Boxen.
Nein, also heute, wenn du dir CDs oder neue Alben kaufst, dann gibt's die immer als limitierte Sammlerbox.
Ach so, natürlich.
Ja. Ne? Und nicht als buntes Vinyl. Das ist vielleicht auch dabei.
Aber mit T-Shirt und
Sonnenbrille oder Goldkette.
Winkekatze.
Was auch immer.
Oder richtig gut. Also was ich wirklich gut fand, war der Bloggerkollege Villalba, beziehungsweise David von Whisky und Vinyl. Der macht Musik, Folk, ziemlich entspannt, coole Mucke. Und der hat was richtig Cooles gemacht. Der hat nämlich sein Album verknüpft mit einer Abfüllung von Signatory Vintage. Und hat einen, ich glaube, 7- oder 8-jährigen Buna Heaven rausgebracht mit dem Label von seinem Album. Geiler Whisky, geile Platte auf jeden Fall. Fand ich richtig cool.
Also der Whisky zum Album oder das Album zum Whisky.
Genau, passt genau. Also für mich einfach so ein Teil, einfach zu trinken, überfordert keinen, abends mit Freunden irgendwo im Garten, im Lagerfeuer, keine Ahnung. Genau richtig, richtig coole Aktion eigentlich. Und cool, dass man das irgendwie so hinbekommt, als Musiker das so ein bisschen zu verknüpfen, auch wenn man nicht die Scorpions heißt oder so, die ja auch gerade so eine Abfüllung rausgebracht haben, was ich da schon wieder ein bisschen komisch finde.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das von den Scorpions selber ist, aber das kann sein. Nee, aber das ist gerade wenn es auch ein schwedischer Whisky ist, ne?
Ja.
Das ist ja ein McMurra.
Ist das? Okay.
Ne? Und die haben ja auch Motorhead Whisky rausgebracht, sogar in mehreren Batches.
Ja.
Und da gibt es ja auch so eine Festival-Abfüllung von denen oder so. Also die tummeln sich so ein bisschen in diesem Segment. Aber da fallen mir doch irgendwie andere Sachen ein bei den Scorpions. Ob man die nun mag oder nicht, ne? Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich keinen schwedischen Whisky nehmen, ja. Genau wie ich als Motorhead auch keinen schwedischen Whisky nehmen würde. Da würde ich wahrscheinlich eher einen Bourbon nehmen oder sowas, aber muss man halt wissen. Aber nein, ich finde die Verbindung von Musik und Getränk, die ist ja auch nicht neu.
Absolut.
Es gibt, ich glaube, von Rammstein ein Rum oder sowas. Es gibt, was weiß ich alles, was es für Abfüllungen gibt. Ne? Mit Wodka machen, glaube ich, viele. Von daher, da kann man eine ganze Menge machen. Und das geht ja von, der Musiker ist Werbeträger für ein Produkt, bis hin zu, die haben eine eigene Destillerie.
Ja.
Ja? Also die Metallica-Jungs, die haben in den USA eine eigene Destillerie aufgemacht.
Warum auch nicht? Würde ich auch machen, wenn ich könnte.
Ja, weil du das nötige Kleingeld dafür hast. Und ich glaube, in Amerika ist das noch viel, viel leichter als anderswo.
Ja.
Ne, da entstehen ja irgendwie 200 neue Destillerien pro Jahr. Von denen werden viele auch nicht alt. Ne? Da kommen viele nicht darüber hinaus, Moonshine zu verkaufen. Und dann sind die wieder pleite. Aber trotzdem lustig, ne? Also das nehmen die auch dann nicht so krumm, ne? Also das ist ja auch nicht so wie hier, wo man irgendwie 300 Jahre Tradition im Obstler brennen haben muss, damit man irgendwie was destillieren darf.
Ja.
Ne? Da kaufst du halt Equipment, brennst und hoffst, dass du irgendwie durchhältst. Und wenn du dann nach 2 Jahren die Lage wieder zumachst, dann machst du halt wieder zu. Das ist jetzt da nicht so wild. Also da sterben auch irgendwie 50 pro Jahr von den 200, die aufmachen.
Was ja in Ordnung ist. Dann halten halt nur die Guten durch. Aber zurück nochmal zum Glenlivet, den wir im Glas haben. Der stand jetzt 25 Minuten. Und ich muss sagen, da kommt jetzt Honig und Kräuter.
Der wird kräutrig auf jeden Fall. Die Frucht geht so ein bisschen weg.
Genau. Ja.
Vielleicht noch kurz, weil das vorhin unterging in unserem Gespräch, der Abgang mega lang.
Ja, aber hat auch schon ordentlich Pfeffer.
Pfeffer und aber auch dann beim zweiten kleinen Schluck wird er weicher. Da hat sich irgendwie auch ein bisschen die Zunge dran gewöhnt. Ich meine, wir starten hier mit 59%, ne? Das ist jetzt auch nicht ohne.
Mhm.
Aber tolles Ding. Also das Hotel Craigellachie.
Was Schönes ausgesucht.
Kann was.
Mhm. Mhm. Also macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Die Kräuter kommen jetzt auch auf der Zunge schön durch. Ja,
also
ein bisschen im Abgang, dunkle Schokolade auch. Also schön
komplex. Also komplexes Teil, ne, würde ich gerade sagen. Also da weiß man immer wieder, dass die Jungs aus der Speyside sehr, sehr guten Whisky machen
können. Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Folge heute hat Spaß gemacht. Wir sind durch, lieber Olli.
Ja, wir sind tatsächlich noch 30 Sekunden weg von der vollen Stunde, von daher alles richtig gemacht.
Ja. Es gab viel zu erzählen. Es gab sicher noch einiges mehr, aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf und hoffentlich mit einer weniger langen Pause diesmal.
Genau. Wir ziehen dran. Wir mühen uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Wir wünschen euch was. Ciao.